Ja, möchte gern beten. Du Vater im Himmel bist der Gott, der alles neu macht, neu machen wird. Und auch dein Wort ist immer wieder neu, weil es aus der Ewigkeit kommt und in unsere Zeit hineinspricht. Und so hilf uns durch das Wirken deines Geistes, Neues zu erkennen, das Neue zu erkennen und zu ergreifen, was du durch Jesus getan hast und tust und tun wirst. Und so bitten wir um deine Geistesgegenwart. Amen. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Die Jahreslosung für 2026, Offenbarung 21,5. Jetzt der dritte Teil. Wir hatten im ersten Teil dies alles neu. So, mein Oberthema ist alles neu, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Alles neu in menschlicher Perspektive, alles neu in dämonischer Perspektive, alles neu in göttlicher Perspektive. Und bei der göttlichen Perspektive hatten wir: nur Gott kann das sagen. Dann haben wir uns angeschaut, was sagt Gott, also haben das übersetzt, mal ausführlicher. Dann hatten wir den Punkt: Gott kann nicht nur, er muss das sagen. Dann hatten wir die 8 Verse vom Kapitel 21 der Offenbarung uns näher angeschaut. Soweit waren wir gekommen. Und jetzt das Thema bei mir in der Manuskript, es ist der vierte Punkt. Man kann das Manuskript übrigens nachlesen auf meiner Internetseite. Da sind auch viele Fußnoten, die manches noch erläutern. Wem das hier zu oberflächlich war, kann sich da noch rein vertiefen. Alles neu in göttlicher Reihenfolge. Alles neu in göttlicher Reihenfolge. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu, und er tut, was er sagt. Und er tut, was er sagt, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und das von Anfang an. Und am Ende immer noch und zwischendurch sowieso. Wenn wir die erste Seite der Bibel aufschlagen: im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie hat er das gemacht? Er hat das gemacht, indem er sprach. Er sprach und es geschah. Und Johannes 1 erklärt uns: dieses Wort, durch das alles geschaffen wurde, dieses Wort war Gott und dieses Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Also er schuf das durch Jesus Christus, und so schließt dann auch der Kolosserbrief auf: alles ist in Jesus, durch ihn und zu ihm hin geschaffen, durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem, alles besteht in ihm. Auch der Hebräerbrief schildert das dann in ähnlicher Weise. Und der Heilige Geist war auch von Anfang an da. Er schwebte nämlich über diesem Chaos, was da war. Gottes Geist ist Spezialist für chaotische Zustände. Er kann die ordnen mit Hilfe des Wortes Gottes. Und dieser Geist wirkt dann durch die ganze Bibel hindurch. Am Anfang hat er aus dem Chaos Kosmos geschaffen. Kosmos heißt Ordnung. Chaos, Kosmos, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Auch die Offenbarung spricht von ihm in vielfältiger Weise, und am Ende meldet er sich nochmal und lädt mit der Brautgemeinde von Jesus ein: der Geist und die Braut sprechen, komm. Also es gilt durchgängig: Gott tut, was er sagt, durch seinen Sohn Jesus, den Messias, und er tut es im Heiligen Geist. Und er beginnt mit diesem alles Neumachen durch das erste Kommen von Jesus. Und er vollendet es bei seinem Wiederkommen. Und so wäre ein erster Punkt das Neue durch das erste Kommen von Jesus Christus. Gott startet mit Jesus einen Neuanfang. Zunächst hatte Gott sich ein Volk gesucht, durch das er sich zeigt und durch das er sein Licht in die Welt bringen will, Israel. Diesem Volk gab er sein Wort und er gab perfekte Anweisungen für ein gelungenes Leben. Die Tora, die Weisung, Wir sagen oft Gesetz, aber das trifft es gar nicht so ganz. Es ist zu eingeschränkt. Weisung, Lebensweisung ist, wäre richtiger. Und diese Wegweisung, die Tora, die Gebote Gottes sind ungeheuer hilfreich für ein gelingendes Leben und sie schränken das Böse ein. Aber diese Wegweisung, die Tora, das Gesetz, kann die Herzen der Menschen nicht neu machen. Das ist das Problem. Und auch die Propheten, die dann auftraten und die das Volk Gottes zurück zu Gott und auch zurück zur Weisung, zur Tora gerufen haben, hatten nur teilweise Erfolg, manchmal gar nicht. Aber auch sie konnten die Menschen nicht neu machen, die Herzen nicht neu machen. Und selbst durch das Auftreten und Eingreifen von Engeln ist das nicht gelungen. Also ich habe gerade Richter gelesen, da kommt manchmal ein Engel und liest dem Volk die Leviten, nützt auch nichts. Das Herz bleibt das Alte. Und nach all diesem Reden Gottes und Tun Gottes, nach all dem sandte er zuletzt seinen Sohn, redete durch ihn, zeigte durch ihn seine göttliche Herrlichkeit, vollbrachte die Reinigung der Sünden. Und danach bestieg dieser Sohn Gottes wieder den himmlischen Thron auf der rechten Seite Gottes und wartet seitdem. So sagen es die ersten Verse des Hebräerbriefes, ein bisschen umschrieben jetzt mal. Also das grundsätzlich und qualitativ ganz Neue hängt an Jesus Christus. Es begann mit Jesus Christus und es wird durch Jesus Christus vollendet. Und da ist die Frage, worin besteht nun das Neue, das durch Jesus schon begonnen hat? Und da wäre der erste Punkt, Vergebung. Das Neue besteht zunächst einmal darin, dass das Alte weggenommen wird. Schuld wird vergeben. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Römer 5 steht, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Ich persönlich finde das Waren sehr interessant. Das überlesen Lutheraner oft. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und das heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist uns sicher oder hoffentlich relativ bekannt und vertraut, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber klar müsste sein, diese Dinge, die wir auch gestern gelesen haben, Offenbarung 21, Vers 8, die Feigen, Ungläubigen, Frevler, Mörder, Hure, Zauberer, Götzendiener, Lügner und so weiter, die kommen ins Reich Gottes nicht hinein. Mit diesen Dingen, Verhaltensweisen kommen wir nicht rein. Die müssen weg. Da braucht es Vergebung. Und Vergebung auch für alles andere, wovon die Bibel sagt, dass sie vom Reich Gottes ausschließen. Gibt es ganze Listen im Neuen Testament dazu. Und dann käme es darauf an, dass es nicht nur vergeben wird, sondern möglichst auch abgelegt wird. Also, dass das Alte tatsächlich wegkommt. Aber bitte auch dabei nicht stehen bleiben, nicht nur das Alte weg, sondern müsste dann an die Stelle was Neues, also es muss was Neues her. Und genau das sagt das Neue Testament. Vergebung war das erste, neue Schöpfung das zweite. Jesus ist mal im Gespräch mit einem der frömmsten Führer seiner Zeit. Der versucht sich gerade so ein bisschen bei Jesus einzuschleimen. Und Jesus stößt ihn sofort vor den Kopf mit einer sehr steilen Aussage. Er sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben geboren wird, so kann man das Reich Gottes nicht sehen. Dann fragt er, und Jesus legt immer noch ein Brikett nach, wenn er gefragt wird oder kritisiert wird, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und dann erklärt er, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also auf Deutsch, was Menschen hervorbringen können, ist nur menschlich. Es bleibt in der menschlichen Dimension und das erreicht Gott nicht, weil Gott nicht Mensch ist, weil Gott nicht Fleisch ist. Und dann sagt er, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist, das heißt, es entspricht Gott, dort ist eine Kommunikation mit Gott, das erreicht Gott, das erschließt Gottes Dimension. Das heißt, es braucht in unserem Allerinnersten, in unserem Geist, einen Neustart. Unser menschlicher Geist, den wir alle in uns tragen, muss durch Gottes Geist neu ins Leben gerufen werden. Und dann nimmt Gottes Geist selber in uns Wohnung, in unserem Geist, und will dann unser Leben mehr und mehr ausfüllen. Und das bedeutet ein Leben in einer neuen Dimension. Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, wird es bestätigen. Das ist ein Qualitätssprung. Dort erweitert sich mein Horizont, meine Welt. Ich komme hinein in diese Dimension Gottes, die mir vorneweg verschlossen war. Und das brauche ich, dass ich praktisch für Gott ins Leben komme, nicht nur biologisch am Leben bin, sondern geistlich am Leben bin. Das ist wie eine Totenauferweckung. Wir haben das in Epheser 2 zum Beispiel, da wird von den Christen vorausgesetzt, sie waren einmal tot durch ihre Übertretungen und Sünden, aber Gott hat sie mit Christus zusammen lebendig gemacht und gerettet. Da ist was neu geworden, durch Christus. Da gibt es viele Bibelstellen. Ich möchte auf eine Bibelstelle jetzt näher eingehen, weil die eine direkte Parallele zu unserer Jahreslosung ist. Und die steht im 2. Korinther 5, 17. Und wer eine Bibel hat, kann das ruhig mal aufschlagen. Da steht so in etwa: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, auf Deutsch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wer eine ältere Lutherbibel hat oder die Schlachterbibel hat oder die Luther 21 Bibel hat, die ich empfehlen kann, oder die Bibel in deutscher Fassung, die ich noch mehr empfehlen kann, der liest: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist ja verrückt. Siehe, alles ist neu geworden. Und das ist eine ganz starke Parallele zur Jahreslosung, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. 2. Korinther 5, 17 steht das. Und da ist jetzt eine Frage, auf die ich doch mal näher eingehen will: Warum steht in manchen Bibeln, siehe, Neues ist geworden, und in anderen Bibeln steht, siehe, alles ist neu geworden? Und dazu ein kleiner Exkurs, weil ich denke, es ist gut, wenn wir das mal gehört haben und auch ein bisschen verstehen. Wir haben leider nicht den Originalbrief des Paulus. Wäre schön, haben wir nicht, sondern wir haben nur Abschriften. Und zwar verschiedene. Das betrifft das ganze Neue Testament, das betrifft die ganze Bibel. Wir haben Abschriften. Diese Abschriften sind zum Teil sehr alt, manche aus dem 1. Jahrhundert, andere sind jünger, also aus dem 4., 5. Jahrhundert, sowas, 2. Jahrhundert. Und wir sprechen beim Neuen Testament so von etwa 5.000 bis 6.000 Handschriften, Abschriften. Und zwischen denen gibt es gewisse Abweichungen. Die sind in aller Regel völlig belanglos, es betrifft verschiedene Rechtschreibungen von griechischen Worten oder sowas. Manchmal sind diese Abweichungen auch größer. Und da muss man jetzt entscheiden, na, welche Handschrift ist denn nur, entspricht dem Original? Was könnte Paulus tatsächlich geschrieben haben davon, wenn wir jetzt verschiedene Varianten haben? Welche Handschrift ist am vertrauenswürdigsten? Da muss man also schauen oder entscheiden, und bei diesen Entscheidungen kann man zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Und man kann bei diesen Entscheidungen natürlich auch Fehler machen. Das fängt bei den Kriterien an, also wonach entscheide ich, welche Handschrift jetzt dem Original am nächsten kommt. Und da gibt es in unserer westlichen Welt, in der wir leben, folgende Kriterien. Erstens das Alter. Das Älteste könnte am nächsten am Original sein. Einwand: Es könnte spätere Handschriften geben, die auf einem früheren Original berufen oder auf einer früheren Handschrift und die dann genauer sind. Zweites ist die geografische Herkunft. Wo hat man diese Handschrift gefunden? Bei uns ist man der Meinung, die westlichen Texte sind zuverlässiger. Also die man in Ägypten gefunden hat, zum Beispiel den Codex Sinaiticus oder Codex Vaticanus, die sind beide aus dem 4. Jahrhundert. Andere sagen, und zwar die gesamte orthodoxe Kirche oder die orthodoxen Kirchen im ganzen Osten, die sagen, Moment, Die östliche Textüberlieferung ist viel zuverlässiger. Bei uns sind diese Schriften entstanden. Die Abschreiber bei uns konnten noch richtig Griechisch. In Ägypten, die konnten gar nicht mehr Griechisch. Die wussten gar nicht richtig, was sie abschreiben. Und diese berühmten Handschriften, etwa die Konstantin Tischendorf im Katharinenkloster auf dem Sinai gefunden hat, diesen Codex Sinaiticus, die lagen nicht umsonst im Papierkorb. Die hat er dort rausgefischt. Die Mönche wussten, dass das Schrott ist, dass das nichts taugt. Und dann haben sie ihm das gut dem Mann, diesem klugen Kopf aus Europa überlassen und sagte, wenn du damit glücklich wirst, dann nimm sie. Also welche Variante stimmt jetzt, östlich oder westlich? Oder bei uns sagt man, die kürzeste Lesart ist die ursprünglichere. Weil es ist eher denkbar, dass jemand was dazu geschrieben hat, als dass er was vergessen hätte. Kann ich nur fragen, wirklich? Ist das immer so? Oder man sagt, die schwierigste Lesart ist die ursprüngliche. Weil es ist eher denkbar, dass jemand etwas Schwieriges nachträglich korrigiert hat, als dass er etwas falsch abgeschrieben hat. Sag ich, Moment mal, könnten auch beim Abschreiben Fehler passieren und dadurch Schwierigkeiten entstehen? Dann kann man fragen, könnte eventuell die Mehrheit der Handschriften auch ein Kriterium sein? Also wenn 95% aller Handschriften das haben, könnte das dafür sprechen, dass das echt ist und das Ursprüngliche? Der Westen sagt nein, ganz bestimmt nicht, sonst zählt immer die Mehrheit, aber da nicht. Andere sagen aber ja doch, die Mehrheit hat doch schon ein Gewicht. Im 2. Korinther 5,17 fehlt das alles. Alles ist neu geworden im Papyrus 46, der wird aufs Jahr 200 datiert. Er fehlt im Codex Sinaiticus, also das, was Tischendorf ausgegraben hat, und im Vatikanus, 4. Jahrhundert. Die ganze östliche Textüberlieferung, also byzantinischer Text und auch der Textus Receptus, der die allermeisten Handschriften zusammenfasst, da steht es drin. Das heißt, in mehr als 90% aller Handschriften steht, es ist alles neu geworden. Mehr als 90%. Und auch in Überlieferungen der Kirchenväter, wo sie es zitieren, und in anderen Übersetzungen, frühen Übersetzungen, steht dies alles. Aber die wenigen Handschriften, die es nicht haben, werden bei uns zurzeit höher bewertet als die vielen, die schreiben, es ist alles neu geworden. Es ist auch die kürzere Variante. Wenn man jetzt ins Griechische reinguckt, dann steht das alles gleich nochmal am nächsten Vers. Also mal auf Deutsch, siehe, es wurde neu das alles aber von Gott. Steht zweimal das alles. Da kann man streiten, wurde das erste alles weggelassen, weil es gleich nochmal dort steht? Oder hat man das erste alles vielleicht übersehen, der Abschreiber hat geschrieben, dann guckt er hin, ach, ich war bei alles, hat aber beim nächsten Vers weitergemacht, hat das erste überlesen, kann man sich so vorstellen, wäre denkbar, oder hat er es eingefügt, woher, weil der Vers vorher auch mit gemeint ist, mit dem alles, kann man sich auch vorstellen, es würde durchaus dem Verständnis des Paulus entsprechen, dieses alles, so gestehen ihm auch heute Kommentatoren und Textkritiker zu. Nun sage ich wieder, das alles ist durchaus die schwierigste Lesart. Also mir fällt es viel schwerer zu glauben, dass alles neu geworden sein soll, als dass etwas in mir neu geworden ist, so ein bisschen irgendwas. Ja? Alles neu ist so steil, das kann man eigentlich fast nicht glauben. Wenn das aber die schwierigere Lesart ist, dann müsste es doch die ursprüngliche sein, nach gewissen Kriterien, oder wie? Also das Echte. Wollte damit mal bewusst machen, so eindeutig ist das gar nicht, auch wenn unsere Bibeln schreiben, das ist erst später oder so Zusatz. Es kann sein, aber es könnte auch anders sein. Also ich würde mich da nicht so festlegen wollen. Vielleicht ist dieses alles doch ursprünglich. Also ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, siehe, es ist alles neu geworden. Oder ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, siehe, Neues ist geworden. Egal für welche Variante man sich entscheidet, es ist immer noch steil. Und klar ist auch, hier wird nicht unser Verhalten beschrieben, sondern die Stellung, die wir in Jesus haben. Man könnte so sagen, dem Stande nach ist alles neu, dem Zustand nach leider noch nicht. Dem Stande nach ist alles neu, dem Zustande nach leider noch nicht. In einer ganz wörtlichen Bibelübersetzung steht, wenn einer in Christus ist, in Klammern, ist er in Klammern neue Schöpfung. Und die erklären, das heißt nicht, er ist eine neue Schöpfung oder er ist die neue Schöpfung, sondern neue Schöpfung ist Prädikatsnomen. Jetzt sind die Deutschlehrer gefragt. Prädikatsnomen. Daher ist er wesensmäßig neue Schöpfung im Sinne von, er ist Teil der neuen Schöpfung. Halten wir uns mal, ist jemand in Christus, ist er Teil der neuen Schöpfung. Wenn Christus der erste neue Mensch ist, in dem die Menschheit neu geschaffen wird, wenn Christus neu ist und jemand in Christus ist, wie er ausdrücklich steht, dann ist er in Christus eine neue Schöpfung, er ist Teil des Christus. Also wenn das hier Christus ist, ja, die Bibel, und ich bin das und ich bin in Christus, wenn das eine neue Schöpfung ist, dann bin ich Teil der neuen Schöpfung. Versteht ihr das? In Christus bin ich, weil ich hier drin bin, eine neue Schöpfung. Genau das steht da. Ist jemand in Christus, ich hier drin, weil Christus eine neue Schöpfung ist, bin ich eine neue Schöpfung. Das bedeutet nicht, dass jetzt schon sich das in meinem Verhalten komplett abbildet. Das ist leider nicht der Fall. Aber Gott schaut, wenn er uns anschaut, Christus an. Er schaut auf das Wesentliche, auf das, was Christus getan hat. Und da kann man sagen, sagt Gottes Wort, und dürfen wir sagen, mit Jesus ist alles neu geworden. Wenn Jesus in uns wohnt und wir uns in Jesus befinden, dann ist durch Jesus bereits tatsächlich alles neu geworden, auf jeden Fall in Gottes Augen. Und genau darum geht es. Wenn ihr nochmal mit dem halben Auge reinschaut in 2. Korinther 5, 17, es ist immer wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Da schreibt Paulus vorher im Vers 16, wir kennen und beurteilen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das heißt, wir kennen und beurteilen ab jetzt, seit wir Christus kennen, niemand mehr nach menschlichen Maßstäben oder mit unseren natürlichen Augen, sondern wir sehen uns selbst und wir sehen die anderen mit geistlichen Augen. Wir sehen uns selber und die anderen so, wie Gott uns sieht und wie Gott die anderen sieht. Und das ergibt eine ganz andere Perspektive. Wenn wir uns und auch die anderen mit den Augen Gottes sehen, dann sind wir und die anderen, in denen Christus lebt, eine neue Schöpfung. Dann ist grundsätzlich erstmal alles neu geworden. Wenn Jesus unser Herr und Erlöser ist, dann ist unser gesamtes Verhältnis zu Gott, unser gesamtes Sein in Zeit und Ewigkeit schon neu geworden. Das heißt zum Beispiel, dass unser Sterben jetzt nicht der Schlusspunkt ist, jetzt ist alles außen vorbei, sondern das Sterben ist nur ein Durchgang, wie so ein Eisenbahntunnel, und danach kommen wir in eine neue Landschaft, eine neue Welt, und es geht ungeahnt herrlich weiter. Da hat sich grundsätzlich was geändert, aber wie? Oder es heißt, jetzt werden wir von Gottes Geist geleitet und nicht mehr von den Umständen. Das heißt, unsere gesamte Existenz hat eine neue Grundlage. Wir haben ein komplett neues Ziel, das wir vorher gar nicht hatten und auch gar nicht erreichen konnten. Es ist in diesem Sinne alles neu geworden. Und der Unterschied zwischen 2. Korinther 5, 17 und Offenbarung 21, 5, ich muss noch mal eine Korrektur anbringen, ist zunächst, erneuert Jesus mit seinem ersten Kommen unser Wesen und Sein, also unser Sein in Gott, wer wir vor Gott sind, für Gott, ist völlig neu, aber die äußeren Umstände bleiben dieselben. Mit dem zweiten Kommen von Jesus beginnt auch die Veränderung der äußeren Umstände. Das Böse, das Jesus schon besiegt hat, wird dann auch sichtbar entmachtet, und das hat enorme Auswirkungen. dann kehren zunächst 90% der paradiesischen Zustände zurück und danach wird tatsächlich alles neu. So neu, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Aber unser Neuwerden jetzt, sagt die Bibel, ist wie das Angeld, der Vorschuss, die Anzahlung, die Garantie für unser Neuwerden dann. Die Bibel spricht öfter mal von Anzahlung, Vorschuss oder Garantie. Es ist eine Art Vorverwirklichung. Und weil wir wissen, weil die Anzahlung da ist, wissen wir, dass der Rest kommt. Es wird ausgezahlt. Vorverwirklichung. Und das Neuwerden, jetzt schon durch die Wiedergeburt, bedeutet eine neue Qualitätsstufe für unser Leben auf der Erde. Da ist alles Wesentliche schon neu geworden. Unsere gesamte Stellung vor Gott, unsere Lebensgrundlage, unser Ziel und unsere Perspektive. Das Alte ist vergangen. Das heißt zum Beispiel unsere alten Wertsysteme, unsere Prioritäten, was für uns am wichtigsten war im Leben, unsere Schwerpunkte, die alten Vorlieben und Pläne, die gehören der Vergangenheit an. Und jeder, der das erlebt hat, wie Jesus in sein Leben kommt, merkt, wie sich mit der Zeit die Lebensschwerpunkte verschieben. Ja, es gibt noch Böses und es gibt noch Sünde. Und wir fallen auch drauf rein und wir fallen noch. Ja? Aber wir sehen Sünde und auch das Sündigen in einer neuen Perspektive. Sünde heißt in der Bibel Zielverfehlung. Ich verpeile Gott. Ich verfehle Gott. Ja? Wenn ein Leben in Sünde endet, dann müssen wir auf dem Grabstein schreiben, sein Leben war ein Schuss in den Ofen. Das hat einfach das Ziel verfehlt. Und das passiert uns immer wieder, dass wir es verpeilen, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Das passiert. Aber ein Christ sündigt nicht mehr fahrplanmäßig, sondern Sünde ist ein Betriebsunfall. So sage ich doch mal. Es ist eine andere Perspektive. Es passiert noch, aber bitte nicht fahrplanmäßig und normal, sondern Betriebsunfall. Und dann braucht es wieder Heilung und Korrektur und alles. Ja, aber wie gesagt, nicht fahrplanmäßig, sondern Betriebsunfall. Vielleicht hilft folgender Vergleich. Ich bin jetzt kein Computerexperte, ich habe es nur abgeschrieben. Ich hoffe, es stimmt. Ich lese es aber mal. Wir wollen den Menschen mit einem PC vergleichen. Da gibt es die Hardware, das ist der PC selbst, und die Software, dazu gehört vor allem das Betriebssystem. Nun kann man auf einem und demselben PC verschiedene Betriebssysteme installieren. Äußerlich ist es dann immer noch derselbe PC. Aber wenn man ihn einschaltet und das neue Betriebssystem geladen wird, dann kommt auf dem Bildschirm etwas ganz anderes. Der PC ist dann oft auch ganz anders zu bedienen und kann manche Sachen, die er mit dem alten Betriebssystem nicht konnte. So ist es mit einem Menschen, der Christus angenommen hat. Es ist alles neu geworden, ein ganz neues Betriebssystem, ein neues Denken. Doch die Hardware, der Leib, Körper, ist dieselbe geblieben. Daran ändert die Bekehrung zunächst einmal nichts. Doch diese alte Hardware wird von dem neuen Betriebssystem, dem innewohnenden Heiligen Geist, ganz anders angesprochen. Kann das so stimmen? Als Vergleich? Noch ein etwas älteres Zitat vom alten Luther. Da muss man jetzt ein bisschen zuhören, weil er sich ein bisschen verquer ausdrückt oder altmodisch. Aber es ist auch irgendwo herrlich. Er sagt, der ganze Mensch muss in das Evangelium kriechen und dort neu werden. Die alte Haut ausziehen, wie die Schlange es tut. Wenn ihre Haut alt wird, sucht sie ein enges Loch im Felsen. Da kriecht sie durch und zieht ihre Haut selbst ab und lässt sie draußen vor dem Loch. So muss der Mensch auch in das Evangelium und in Gottes Wort sich begeben und getrost folgen seiner Zusage, es wird nicht trügen. So zieht er ab seine alte Haut, lässt draußen sein Licht, seine Dünkel, seinen Willen, seine Liebe, seine Lust, sein Reden, sein Wirken und wird also ein ganz anderer, neuer Mensch, der alles anders ansieht als vorher, anders richtet, anders urteilt, anders denkt, anders will, anders redet, anders liebt, anders lüstet, anders wirkt und fährt als vorhin. Soweit mal Luther. Dies alles bedeutet, die neue Schöpfung beginnt jetzt und muss jetzt beginnen, damit sie dann ihre Fortsetzung und ungeahnte Vollendung erfahren kann. Neue Schöpfung, Gott sagt, ich schaffe alles neu, mache alles neu. Es beginnt jetzt, muss auch jetzt beginnen, damit es dann diese gewaltige Fortsetzung gibt und geben kann, von der die Offenbarung redet. Und da habe ich mein altes Lied mitgebracht, das hat auch Jubiläum, 40 Jahre, weil wir gestern bei Jubiläen waren. Christus ist der erste neue Mensch. Das ist auf den Liedblättern, die hier irgendwo vorhanden sind, wenn wir sie mal so gerecht verteilen, dass jeder mit einem halben Auge reinschielen kann. Dann schauen wir mal, ob wir das singen können.
Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt, ohne Angst und Hass. Heute ruft er uns zu sich, das Gestern zählt nicht mehr. Vor uns liegt sein Weg.
Wir probieren das nochmal zusammen.
Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt, ohne Angst und Hass. Heute ruft er uns zu sich, das Gestern zählt nicht mehr. Vor uns liegt sein Weg. Hilf uns, Herr, dann in Zukunft zu sehen. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen. Hilf uns, Herr, deine Zukunft zu sehen. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen. Heute schon im Geist der neuen Welt, die Christus schafft. Denken, reden, tun. Er zerbricht den Zwang zum Bösen, er macht Menschen frei. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen. Hilf uns, Herr, deine Zukunft zu sehen. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen. Weil er auferstanden ist, trennt uns kein Tod von ihm. Uns hält seine Hand. Jesus Christus lebt, der Tod hat keine Zukunft mehr. Gott hat ihn besiegt. Hilf uns, Herr, deine Zukunft zu sehen. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen. Hilf uns, Herr, deine Zukunft zu sehen. Lass uns so unsere Gegenwart verstehen.
Wir waren bei neuer Schöpfung. Ich komme zu neuem Bund. Und dieser neue Bund ist im alten Bund, im Alten Testament längst vorausgesagt. Jeremia 31 ist da eine wichtige Stelle. Da steht, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Warum? Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Inhaltlich gehört dazu, was auch Hesekiel schreibt, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. und will das sternene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Das sind starke Aussagen, ich komme nochmal drauf zurück. Inhaltlich gehört auch dazu, was Paulus in Römer 6 und 7 schreibt. Das sind durchaus etwas komplizierte Sachen. Ich umschreibe es mal ein bisschen. Römer 6 erklärt Paulus, der alte Mensch, der ist zusammen mit Christus schon gekreuzigt, der ist zusammen mit Christus begraben in der Taufe. Das heißt, er verschwindet, er wirkt gar nicht mehr, damit, es kommt ein Zweck, was jetzt rauskommen soll, gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, jetzt kommt etwas Merkwürdiges, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Da steht das Substantiv, ich mache alles neu, als das Eigenschaftswort, als Subjekt, als Substantiv, Neuheit des Lebens. Dass wir in einer neuen Lebenswirklichkeit leben. Römer 7 sagt Paulus, wir sind jetzt für das Gesetz tot, es berührt uns gar nicht mehr, bestimmt uns nicht mehr, wir gehören einem anderen, nämlich dem, der von den Toten erweckt wurde. Jetzt bringen wir Gottfrucht. Vorher, in unserem natürlichen Leben, haben wir dem Tod Frucht gebracht. Das Problem war, dass das Gesetz die Leidenschaften und Sünden nicht abtöten konnte. Warum? Weil das Verbotene einen eher reizt, das man gerade macht. Kennt ihr von Kindern und vielleicht von euch selber auch manchmal. Und jetzt sagt Paulus, aber jetzt sollten wir dem Gesetz enthoben, es ist nicht mehr wirksam, wir sind dem gestorben, was uns festgehalten hat, wovon wir bestimmt waren. Das Ergebnis ist nun, dass wir in der Neuheit des Geistes dienen. Steht wieder dieses komische Wort, kainotes, kainos neu, kainotes, Neuheit des Geistes. In der neuen Wirklichkeit des Geistes. Nicht mehr in der Altheit, würden wir Deutsch nicht sagen, aber nicht mehr in der Altheit des Geschriebenen, des Buchstabens, des Gesetzes. Da ist grundsätzlich etwas ganz neu geworden im neuen Bund, nämlich, jetzt erkläre ich es mal, das, was Gott von uns möchte, sein Willen, das tritt uns nicht mehr als Forderung von außen entgegen. Das sind meine Vorschriften. Jetzt machst du das bitte so gut du das hinkriegst, aus deiner Kraft. Sondern neuer Bund heißt, wie wir es bei Jeremia auch gehört haben, er tut das, was außen erfordert, in unser Herz rein. Er schreibt es in unser Herz, das erneuert wird. Und so tun wir jetzt aus Gottes Kraft von innen heraus das, was Gott möchte. Und das bewirkt Gottes Geist. Also Gott sagt nicht nur, was wir tun sollen, sondern er bewirkt selber in uns, dass wir seinen Willen tun und er gibt uns die Kraft dazu. Das, die Tora sozusagen, die kommt nicht von außen als Forderung, sondern wir haben die im Herzen. Und aus innerem Antrieb, wie von selber, leben wir das. Das ist das Leben im neuen Bund. Nicht mehr gegenüber, sondern in uns. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied, den erst Christus gebracht hat. Und da gehört so viel dazu, wir haben das alle nicht ausgelebt bisher, was Leben im neuen Bund heißt, bin ich mir sehr sicher. Wir lesen in den Evangelien, als Jesus starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Und das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr rein nach gewissenhaften Vorbereitungen, sonst wäre er gestorben dort, weil er die Gegenwart Gottes nicht ertragen hätte. Und jetzt ist dieser Weg in die unmittelbare Gegenwart Gottes frei. Das heißt, jeder, der im neuen Bund lebt, hat Zugang in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und Paulus erklärt mal im 2. Korinther 3, ich verstehe es immer noch nicht, dass er das schreiben konnte, aber es steht dort. Er sagt dort, das, was Mose erlebt hat, diese unmittelbare Kommunikation mit Gott und das ihn so geprägt hat, dass sein Angesicht dermaßen geleuchtet hat, dass die anderen geblendet waren, es gar nicht ausgehalten haben. Er sagt, das alles ist gar nichts gegenüber dem, was wir in Christus haben. Wir haben viel, viel mehr, einen viel unmittelbaren Zugang zu Gott, als Mose, der mit Gott wie von Mensch zu Mensch geredet hat. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Ich denke, wir bleiben dahinter zurück. Und noch steiler ist, was im Hebräerbrief steht, Kapitel 12, dass wir nämlich tatsächlich jetzt schon Zugang zu diesem neuen himmlischen Jerusalem haben, das einmal auf die Erde kommen soll. Wir haben jetzt schon Zugang dazu. Ich lese es, es steht wirklich drin, Hebräer 12, Abvers 22. Da steht, ihr seid gekommen, das steht im Perfekt, also es ist passiert und die Wirkung hält an. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu einer großen Festversammlung, freudigen Festversammlung aller, zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, die schon angekommen sind, zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das heißt, wenn wir beten, treten wir in die himmlische Wirklichkeit ein, in der schon alles neu ist. Das steht hier. Das ist so stark, also ich buchstabiere noch dran, was das eigentlich heißt und wie sich das auswirken müsste. Und von allen Christen im Hebräerbrief wird da mal ganz locker vorausgesetzt, Hebräer 6, lesen wir das, ihr seid einmal erleuchtet worden, habt die himmlische Gabe geschmeckt, ihr seid Teilhaber des Heiligen Geistes geworden und habt das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt. Die Kräfte der kommenden Welt, in der alles neu ist, habt ihr schon alle geschmeckt. Das heißt, was Offenbarung 21 ankündigt, siehe, ich mache alles neu, ist nicht nur Zukunftsmusik für Christen, sondern sie haben jetzt schon durch Gottes Geist Zugang dazu. Christen können im Geist, noch nicht im Körper, warum nicht im Körper, aber im Geist sehr reell in diese neue Wirklichkeit bereits eintreten. Und zwar so, dass sie es bis ins Körperliche hinein wahrnehmen können. Hier ist von Schmecken die Rede, das ist eine sinnliche Erfahrung. Wir haben es hier mit Taubblinden zu tun, die sehen das schöne Essen auf dem Tisch nicht. Auch wenn man es schön herrichtet und ein schön buntes Gemüse und ordentlich sortiert auf dem Teller, sie sehen das nicht, aber sie schmecken es. Deshalb ist ja hier auch gutes Essen wichtig, damit dieser Geschmackssinn angesprochen wird. Das ist eine körperliche Erfahrung, das ist reell. Sie sehen nicht alles oder sehen vieles nicht, aber sie schmecken es. Christen sind noch blind für die kommende Welt Gottes. Wir sehen die nicht, wir sind auch taubblind in vielerlei Weise. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber wir kriegen schon Geschmack, wir riechen es schon, dass da eine Wirklichkeit ist, die wir sonst noch gar nicht richtig erfassen können. Aber wir haben schon Geschmack, das steht hier. Ihr habt die Kräfte der zukünftigen Welt alle schon geschmeckt. Ich sag mal so, die körperliche Wahrnehmung von Gegenwart Gottes sollte für Christen eigentlich eine relativ normale Erfahrung sein. Ich hoffe, manche kennen es unter uns. Was hier steht, geht noch weit darüber hinaus. Und für die ersten Christen war auch das normal, dass sie diese Kräfte tatsächlich schon sinnlich erfahren haben, Zutritt hatten, es geschmeckt haben. Und das sage ich mal so, egal wo jetzt jeder von uns geistlich steht, es gilt für alle von uns, da ist noch Luft nach oben, buchstäblich. Also da ist noch sehr viel mehr drin, als wir bisher erfahren haben an Neuem, was Jesus schon gegeben hat. Das ist von Jesus her jetzt schon da, das ist schon neu geworden, darf bei uns neu werden, neue Erfahrungen werden. Also Jesus hat viel mehr bereit, viel mehr an Neuem jetzt schon, als wir bis jetzt im Glauben ergriffen und erfahren haben. Und das gilt für die Ewigkeit erst recht. Und vielleicht ahnt ihr so ein bisschen, welche Dynamik, welche Kraft in diesem Wort steckt, dass Gott sagt, sieh, ich mache alles neu und ich fange jetzt mit euch damit an. Ich habe schon längst angefangen in Jesus, dass ihr in dieses Neue eintreten könnt. Das alles gilt schon jetzt. Also Gott schafft alles neu schon durch das erste Kommen von Jesus und erst recht durch das zweite Kommen von Jesus. Die Jahreslosung schaut ja nur schon in die Ewigkeit. Sein zweites Kommen, das steht im Mittelpunkt von Offenbarung 20 bis 22. Und wir müssen dazu auch die Propheten kennen oder lesen, um zu verstehen, was dort steht. Dann verstehen wir nämlich, dass dieses Ich mache alles neu, dass das in zwei Etappen kommt. Und das ist vielen so vertraut nicht. Es kommt in einer ersten Etappe, die ich jetzt mal das messianische Friedensreich nenne. Wir hatten schon von diesem Kommen des Antichristen gesprochen, wo das Böse nochmal ausreift, sich vollkommen zeigt. Deshalb wird auch die Endzeit nicht einfach. Und trotzdem warten wir nicht auf einen Weltuntergang, wie viele sagen. Es ist überhaupt nicht die Perspektive von uns Christen, dass wir auf den Weltuntergang warten, sondern wir sind guter Hoffnung. So sagte man früher, wenn man schwanger war oder sie schwanger war. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Ich bin guter Hoffnung. Und das schließt ein, dazu gehören Geburtswehen. Das ist die negative Seite dran. Genauso ist es auch hier. Wir sind guter Hoffnung, dass Gott diese Welt, wie sie ist, neu machen wird. Aber es muss da nochmal durch Geburtswehen gehen, die Bibel beschreibt. Und dann startet das messianische Friedensreich. Und wer eine Bibel hat, schlägt bitte mal Offenbarung 20 auf. Offenbarung 20. Da steht, ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in der Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Das spielt nur auf der Erde sich ab, auf der jetzigen. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Dieses messianische Friedensreich ist ein Zwischenzustand. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht zu ausführlich besprechen. Aber es ist Thema vieler Prophetien im Alten Testament. Dort wird das laufend angekündigt. Zum Beispiel diese bekannte Stelle, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Und da wird, die Völker werden nicht mehr den Krieg lernen, sondern es wird Frieden sein weltweit. Diese Stelle spricht von diesem 1000-jährigen Friedensreich. Und viele andere Stellen auch. Und das ist das, was die Juden schon erwarteten beim ersten Kommen von Jesus. Wenn Gott seinen Messias schickt, dann wird er das doch tun. Steht doch drin, Jesaja und überall. Und genau deshalb sind sie mit ihrer Messias-Erwartung gescheitert, weil Jesus das bei seinem ersten Kommen eben noch nicht erfüllt hat. Und deshalb haben sie ihn zum größten Teil nicht erkannt. Sie erwarteten, dass Gott durch diesen Retter, den er schickt, alles in der Schöpfung wieder so herstellt, wie es im Anfang gedacht war, wie es durch den Sündenfall versaut worden ist. Und sie erwarteten, dass auch Israel in diese Stellung hineinkommt, die Gott ihm zugedacht hat in dieser Welt. Und da stehen noch Dinge aus, bis heute übrigens. Und auch die Jünger von Jesus hatten genau diese Erwartung, genau diese Erwartung. Und die waren nicht verkehrt. Als Jesus auferstanden war, haben sie ihn gefragt, hey, Jesus, ist das jetzt soweit? Endlich, stellst du jetzt in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das ist ihre Frage. Die Frage nach diesem Reich. Und Jesus sagt nicht, mit eurer Erwartung liegt ihr falsch oder es kommt nicht, sondern er sagt, der Zeitpunkt geht euch nichts an. Jetzt ist erstmal der Heilige Geist dran für euch, dass dort euer Leben neu wird und ihr damit in die Welt geht. Die Offenbarung fügt dem, was die Propheten angekündigt haben, fast nichts hinzu, außer zwei Sachen. Einmal eine Zeitangabe, sie sagt 1000 Jahre. Da kann man sich jetzt streiten, ob das symbolisch gemeint ist oder wörtlich. Wir werden es erleben, ich weiß es nicht. Es wird jedenfalls 6-mal betont, 1000 Jahre. Und sie fügt eine Einzelheit hinzu, dass Satan und damit alles Böse gebunden und gefesselt wird. Übrigens nicht durch Gott, der macht sich nicht die Hände schmutzig mit Satan, der ist kein Gegengott, sondern er schickt einen Engel. Und diese Bindung Satans erklärt, warum das Böse sich eine Zeit lang überhaupt nicht entfalten kann und deshalb wird alles gut. Und das Gute kann sich entfalten. Und dieses messianische Friedensreich bedeutet paradiesische Zustände. Es herrscht endlich Frieden auf der Welt, die wahrscheinlich sogar an der Tierwelt, deuten die Propheten an, dass sie nicht mehr übereinander herfallen. Die Umwelt wird in Ordnung kommen, all das, was wir kaputt gemacht haben. Es wird verkündigt bei Jesaja, die Menschen sterben nicht mehr vorzeitig, die werden alle richtig alt. Aber es gibt noch Kranke und Krankheit und sie sterben auch noch. Durch das erste Kommen von Jesus ändert sich unser Sein in Gott. Die äußeren Umstände bleiben dieselben. Und mit dem zweiten Kommen von Jesus beginnt auch die Veränderung der Umstände. Das Böse, das Jesus besiegt hat, wird jetzt auch sichtbar entmachtet und gebunden und gefesselt. Und jetzt regiert Jesus mit denen, die bei ihm sind. Da hat das Gericht entschieden, was da genannt wird, über diese Erde. Und dann kommt Israel auch in seine Berufung und zur Vollendung. Und es kehren sozusagen 90% der paradiesischen Zustände zurück. Noch nicht alles, aber 90%. Und wie ich schon sagte, altes Gute reicht trotzdem noch nicht, den Menschen gut zu machen. Oder alles Gute neu zu machen. Eine gute und perfekte Umgebung, wie sie dann der Fall sein wird, wie sie vorhanden sein wird, macht den Menschen noch lange nicht gut und perfekt. Das ist der Irrtum, die Illusion der Sozialisten und der Grundirrtum der Humanisten bis heute. Eine gute Umgebung, gute Verhältnisse machen den Menschen nicht gut. Und um das zu zeigen, und auch um dem Satan und dem Menschen gerecht zu werden, muss Satan nochmal freigelassen werden, sagt die Offenbarung. Und sofort verführt er wieder die Leute, die entscheiden sich wieder für Krieg. Also die guten Umstände haben die Menschen nicht gut gemacht. Ein letzter Krieg gegen Jerusalem und alles Heilige findet statt. Und Gott selbst beendet diesen Krieg. Das lesen wir dann ab Vers 7, Kapitel 20. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. Gog und Magog, das ist ein Hinweis auf eine Prophetie bei Ezekiel. Und sie zum Kampf, zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wieder Sand am Meer. Also ganz viele, die sich von Satan verführen lassen, nahezu alle. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und jetzt wird geschildert, wie der Krieg beendet wird. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Zacharja und so schildert das noch ausführlicher. Das ist also auch nicht neu, es ist im Alten Testament alles schon auch angelegt. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Das ist die Stelle, wo es dann Kapitel 21 nochmal heißt, der erste Himmel, erste Erde werden vergangen. Das wird hier geschildert. Und jetzt kommt das Endgericht. Vers 12, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren. Hölle ist falsch übersetzt bei Luther. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich, heute ist wieder falsch, wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in diesen feurigen Teich, Pfuhl, Abgrund. Und dann kommt eben nicht nur der Great Reset, sondern ein völliger Neubeginn, also das, was wir schon gesagt hatten, keine Regeneration wie im tausendjährigen Reich, wo alles regeneriert wurde sozusagen, keine Reparatur mehr, nicht mehr nur Erneuerung der Zustände wie im tausendjährigen Reich, sondern die gesamte Welt mit ihren Zuständen wird abgeschafft, sie gleitet ins Nichts, wurde keine Stätte mehr für sie gefunden. Und es kommt zu einer Neuschöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Und das ist dann die zweite Etappe bei der Wiederkunft von Jesus. Erste Etappe war Errichtung des Friedensreiches, irdisch ideale Verhältnisse, aber noch nicht der Himmel auf Erden. Er regiert nur auf der Erde. Und jetzt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann kommt all das, was wir jetzt gestern schon besprochen haben, alles neu. Und das bleibt dann für immer. Da gibt es eine Dauergarantie dafür. Und ich sage, es wird trotzdem ganz bestimmt nicht langweilig. Manche haben da Sorge. Ich nicht. Ich sage, wenn diese Welt und dieses Weltall schon so groß und vielgestaltig ist, dass man nie alles gesehen hat und alles erkannt hat, also können wir reisen und machen, was wir wollen, da reichen Millionen Menschenleben nicht aus. Wenn das hier schon so ist, dann wird das in Gottes neuer Welt erst recht so sein. Wenn es hier schon so unbeschreiblich viel Schönes gab und gibt, also wir freuen uns an den Bergen besonders, andere am Meer oder wo auch immer, wenn es jetzt schon so viel ganz starke, schöne Sachen gibt, dann dort erst recht. Dann ist das hier ein schwaches Abbild, an dem wir uns schon freuen können und ahnen können, das wird nochmal großartiger. Wenn man hier schon glücklich sein kann mit Menschen, ich hoffe, ihr kennt das auch ab und zu mal, dann dort erst recht. Wenn es hier schon ein beglückendes Zusammensein mit anderen geben kann, dann dort erst recht. Und wenn wir hier schon so kreativ sein können, und immer wieder Neues einfällt, was wir so machen können und bauen können, konstruieren können, dann wird es dort erst recht so sein. Also keine Sorge. Es wird dort das Neue nie veralten, wie es bei uns ist. Aber ich bin der Überzeugung, es wird immer wieder Neues auch dazukommen, weil Gott immer kreativ ist und wir auch vor ihm kreativ sind. Und wenn wir hier schon Gott reell erleben können, mit ihm kommunizieren können, davon bin ich überzeugt, dass das geht und dass das noch viel intensiver geht, als wir es alle leben. Also Jesus hat uns viel mehr ermöglicht, als wir alle praktizieren. Aber wenn das hier schon geht, dann wird es dort erst recht gehen in einer unvorstellbaren Unmittelbarkeit zu Gott hin und an Schönheit und Gerechtigkeit, wo die Worte einfach fehlen, man kann es nicht beschreiben, deshalb mache ich jetzt auch Schluss. Und morgen schauen wir dann nochmal, was für Konsequenzen sich daraus ergeben jetzt für unser Leben heute jetzt. Also wenn dieses Versprechen Gottes, wie sich das in unserem Alltag jetzt niederschlagen kann und auswirken kann, in unserem Dienst hier und auch so im allgemeinen Leben. Das ist morgen dann noch der Teil, der folgt. Ich würde gern nochmal beten. Danke, Gott, dass du uns nicht im Dunkeln lässt über das, was du vorhast. Und da ist die Bibel, dein Wort, sehr viel aktueller als die Zeitung, die wir morgen kaufen können. Und dein Wort sieht schon so viel weiter. Hilf uns bitte, das, was uns jetzt so beschäftigt und manchmal auch umtreibt, einzuordnen auch in das, was du vorhast und was du jetzt schon ermöglichst, was jetzt schon neu geworden ist und was neu werden wird. Dass wir mehr und mehr lernen, uns selber und auch einander, den Mitchristen, mit deinen Augen zu sehen. Dass uns das Neue immer größer wird, immer wichtiger wird, auch immer reeller wird, dass es unsere Erfahrung wird und dass wir das miteinander teilen können. Und so tatsächlich Menschen sind, die durch ihre Hoffnung auffallen und die danach gefragt werden, wie es im Neuen Testament eigentlich vorausgesetzt wird, dass das Menschen auffällt und dass sie danach fragen. Dazu segne uns bitte und lass uns ein Segen sein. Amen.